War es das schon mit deiner Unternehmerbeziehung, also mit deiner Beziehung zu deinem Lebensabschnittsgefährten, Abschnittsgefährtin, wie auch immer? Unternehmer haben ja immer grandioseste Beziehungen, da passiert ja genau nie irgendwas. Und genau darüber reden wir heute in dieser Podcast-Folge.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Super, dass du wieder dabei bist. Beziehungen für Unternehmer sind ja ein besonderes Feld. Und wenn man so guckt, natürlich sind wir alle weiße Ritter auf weißen Pferden und reiten permanent glücklich in den Sonnenuntergang und haben gar keine Kratzer im Lack. Aber wenn die Beziehung so hintenrum irgendwie nicht so dolle gut funktioniert oder wie meine Gästin Marin Weber und ihr Lebensgefährte Masao Wolf mal gesagt haben, wann ist die Beziehung wirklich kritisch, wenn man sich so viel auf Tagungen und Treffen rumtreibt, dass man daheim nie mehr Zeit hat, sich einlassen zu müssen? Dann ist es wahrscheinlich super energieladend. Also erstmal herzlich willkommen, Marin, und herzlich willkommen, Masao, heute hier im Podcast.
Ja, hallo.
Ja, vielen Dank, Ulrich. Wir freuen uns sehr über die Einladung.
Ja, ich bin ja mal gespannt, weil wir haben ja jetzt ein spannendes Unternehmerthema, nämlich Beziehungen. Da redet man ja so ganz öffentlich ja nicht so gerne und so viel drüber. Und wenn man überlegt, dass Masao ja eigentlich im Hauptberuf ein Fahrradgeschäft hat und jetzt seit einigen Jahren mit Marin zusammen ist und die gemeinsam das Thema Unternehmerbeziehungen und Beziehungen generell aufgerödelt haben, bin ich auch mal ganz gespannt, welchen Beitrag wir heute so für unsere Hörer leisten können, weil der Wegebedarf-Podcast, das ist ja so fast, wie wenn die Frau daheim sagt, wir haben Redebedarf. Da gehen die Männer ja immer gleich in Deckung, oder Masao? Oh, wir müssen reden, dann denken wir, da kommt immer schwerer Stoff. Dann gucken wir mal, springen wir da mal gleich richtig rein. Wenn ihr euch mit Beziehungen von Unternehmern beschäftigt, was ist denn so eurer Meinung nach der Crucial Point? Was ist denn das, warum man da extrem gut hingucken muss bei Beziehungen zwischen Unternehmern und ihren Unternehmermenschen und ihren Lebensgefährten?
Naja, Beziehung wird von zwei Teilen gestaltet und braucht dementsprechend einen zeitlichen Einsatz, also einen Raum, den man gemeinsam halt gestaltet. Ja, und wenn dieser Raum halt nicht existent ist, gibt es halt eigentlich auch keine Beziehung. So simpel ist das eigentlich. Ja, genau. Kann auch schön sein, ja.
Also der Punkt ist, glaube ich, dass genau der Faktor Zeit natürlich bei Unternehmern ein rares Gut ist, wenn wir es mal so sagen. Und vielleicht hat sich es auch so entwickelt, man hat sich kennengelernt, als eben vielleicht das Geschäft noch nicht so groß war. Vielleicht war man auch noch gar nicht Unternehmer, sondern hat in einem anderen Setting gelebt und gearbeitet und hatte auch Zeit, die Beziehung aufzubauen und einander kennenzulernen und auch vielleicht so eine Art Fundament zu schaffen. Das ist ja schon mal auch ein guter Start. Aber es kann natürlich sehr gut sein, dass über die Jahre, wenn einfach das Unternehmen, die Firma wirklich sehr zeitraubend ist, kräftezehrend und man vielleicht auch nicht so gut aufgestellt ist, dass man gut delegieren kann oder möchte, dann kann die Beziehung durchaus leiden.
Man sagt ja immer, hinter jedem erfolgreichen Unternehmer steht eine starke Frau.
Das höre ich gern.
Oder andersrum natürlich auch, selbstverständlich. Was ist denn so aus eurer Einschätzung, Wie wichtig ist denn so der Erfolgsfaktor gesunde Beziehung für ein erfolgreiches Unternehmer sein, wenn wir es mal versuchen, genderneutral auszudrücken?
Es zeigt sich, glaube ich, im Regelfall erst im Nachhinein, wenn es ein Problem gibt. Solange man nebeneinander herlebt, ist ja noch alles weitestgehend in Ordnung, weil kein größerer Reiz da ist. Also kein Punkt, wo es schwierig halt wird. Also keiner sich gemeldet hat. Dann kommt es zu so einem nebeneinander herleben. Aber irgendwann wacht einer auf und sagt, halt mal, so will ich das nicht. Und dann kommt es zu Spannung. Und dann wird es fürs Geschäft auch extremst schwierig, weil der Fokus im Regelfall bei dem Beziehungsproblem liegt, weil die Beziehung sowas wie ein Ruhefundament darstellt, von dem aus man arbeitet. Ja, woraus alles sich an Energie quasi nährt.
Mir kommt da gerade so der Begriff der idealen Welt. Wenn wir uns eine ideale Welt malen, dann ist die ja so, dass man nach Hause kommt und das ist wirklich ein Kraftort. Ne, da man fährt gerne nach Hause, man wird freundlich und herzlich begrüßt, die Kinder freuen sich, die Frau freut sich, der Hund freut sich, alle freuen sich, dass man nach Hause kommt und man selber auch, weil man weiß, man ist willkommen, man kann einfach mal wirklich auch loslassen, vielleicht in manchen Situationen sogar auch vielleicht so eine Art Fassade wegtun, die man vielleicht nach außen hin aufgebaut hat. Man darf zu Hause so sein, wie man ist. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr, wie soll ich sagen, auch Unbewusstes. Ne? Ich glaube, das wenn man da nicht so reflektiert an der Stelle vielleicht ist, weil man wirklich sehr viel Zeit und Energie in sein Geschäft packt, dann nimmt man das, glaube ich, erst wahr, wenn das anfängt zu bröckeln. Wenn man merkt, ich komme nach Hause, die Freude ist nicht mehr ganz so groß, sondern es wird an mir rumkritisiert, weil ich zu wenig Zeit habe, weil ich wieder das Fußballspiel meines Sohnes verpasst habe. Ne? Also das sind dann so erste, sagen wir mal, Warnsignale, wo man merkt, vielleicht ist der Kraftort vielleicht doch gar nicht mehr so da. Denn dafür muss auch was getan werden. Der ist ja nicht automatisch über die Zeit dort, nur weil man den mal aufgebaut hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, guter Punkt, weil das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Was sind denn so Warnsignale? Eins oder zwei hast du ja schon genannt nach dem Motto, der freut sich nicht mehr ganz so viel. Und es gibt jetzt so ein bisschen versteckte oder offene Kritik nach dem Motto, du kommst wieder so spät oder hast keine Zeit oder schon wieder Fußballspiel vom Sohn verpasst, was natürlich auch emotional gesehen die Megakatastrophe ist, muss man ja auch so sagen.
Ja, das ist, ja, das ist schon schwer.
Und der Papa hat wie immer keine Zeit gehabt oder die Mama, je nachdem, über wie wir gerade reden. Also das ist dann natürlich schon schwer. Was gibt es denn noch für Warnsignale, wo man sagt, oh, da könnte man noch, da sollte man dringend intervenieren?
Ich finde, das ist was, was in einem selber passiert. Das bedarf aber natürlich, sage ich mal, so eine Art Selbstreflexion, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, auch die Fähigkeit zum eigenen Spüren. Wenn man merkt, wenn man die Wahl hat, fahre ich nach Hause oder gehe ich doch noch zu dem Unternehmerabend? Und man wählt dann irgendwie doch vielleicht lieber den Unternehmerabend, weil da muss ich nicht so in die Tiefe gehen, da kann ich meine Rolle spielen als der erfolgreiche Unternehmer. Ich bin jetzt in dieser Situation, es ist eben der Mann, der erfolgreich ist und die Frau, die vielleicht zu Hause den Rücken frei hält, organisiert. Und man trifft vielleicht immer mehr und immer häufiger die Wahl, ach nee, ich gehe lieber zu der Veranstaltung, anstatt nach Hause zu gehen. Und das könnte über die Dauer durchaus ein Warnsignal sein. Und wenn man sich selber mal hinterfragt und sich vielleicht dabei ertappt, dass man diese Wahl doch auch bewusst trifft und sich das eingesteht, ist das schon ein ziemlich starkes Signal.
Ja, ich sehe noch einen ganz wichtigen weiteren. Das ist ja jetzt ein Signal, was jetzt bei dem Unternehmer aufkommt. Ein ganz wichtiger Teil ist, glaube ich, wenn die Freude bei der Person zu Hause, wenn ich nach Hause komme, nicht mehr offensichtlich da ist und auch kein Interesse da ist.
Doch freut, ist der Hund.
Ist der Hund. Ja, eben, der freut sich ja gnädigerweise eigentlich immer. Das ist ja das Schöne, deswegen sind Hunde ja auch so toll. Aber ich glaube, dann wird es höchste Zeit. Und dafür braucht es natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit und nicht die Einstellung, Dinge einfach selbstverständlich zu nehmen, sondern wirklich zu schauen. Ich glaube, dann wird es besonders lustig, weil ich riecht jetzt mal geschlechtlich, die Herren meistens ein wenig länger brauchen als die Damen, um zu begreifen, dass sie sich nicht wohlfühlen.
Das kann schon gut
sein. Das hast du aber schön zart ausgedrückt.
Ja. Genau, wir sind ja manchmal ein bisschen stoffelig, um das mal so auszudrücken. Das kann ich ja nachvollziehen. Und ihr werdet uns dann nachsehen.
Wir sind nicht stoffelig. Fokussiert.
Fokussiert, genau. Es ist ja auch so mal so ganz klassisch, aschaig. Wir rennen morgens los, immer auf der Suche nach dem größten Zebra, was wir heute umschlagen. Und wenn wir das dann heimgeschleppt haben, dann dürfen wir auch auf Siegertreppchen. Und alles andere stört ja auch unseren Ablauf. Und deswegen sind wir immer so fokussiert, Zebras erschlagen, heimschleppen und dann Familie satt und alles ist gut. Aber natürlich kommt das wahrscheinlich auch daher, oder? Was glaubt ihr? Ist das so? Haben wir das archaisch mitgenommen?
Das kommt ganz gewiss daher. Männer neigen ja dazu, sie müssen Ziele verfolgen und wenn sie das Ziel geschafft haben, dann ist das super, dann können sie sich selbst auf die Schulter schlagen sich als Held fühlen. Die große Problematik, um Beziehungen zu führen, liegt darin, es gibt halt zwei, die einen Plan haben, einmal er und einmal sie, und die haben unter Umständen nicht so richtig viel miteinander gemein, und das Gemeinsame herauszufinden ist halt genau der Punkt, weil wenn einer das macht, was er will, bleibt der andere halt auf der Strecke, und da braucht es halt Kommunikation.
Dann bleibt es auf der Strecke. Bleib aber bei dem Beispiel Jagen, das kriegt man ja manchmal beigebracht von den anderen Jägern. Unternehmertum kriegt man auch nicht so wirklich beigebracht und Unternehmertum in Beziehungen ist recht nicht. Was ist denn das, was ihr für Unternehmer tut, wenn die so sagen, ich will meine Beziehung von vornherein gleich auf einem tollen Level haben, oder ich hätte die gerne wieder auf einem tollen Level, oder sie ist völlig desaströs und ich würde sie gerne einfach wieder nur herstellen, damit wir wenigstens wieder zusammen unter einem Dach leben können. Wo sind denn da eure Ansätze, wo ihr hinguckt, wo ihr einen Beitrag leistet?
Gehe ich gleich drauf ein. Ich wollte einmal noch mal kurz zurück zum Thema Jagen kommen. Das Beispiel, was wir eben hatten, das Kuriose ist ja, dass ja die meisten Männer denken, ich bin dafür da, meine Familie zu versorgen und muss dafür auch ganz viel tun und leisten und machen das ja oft mit einer guten Absicht, nämlich ne, die Familie gut dastehen zu lassen. Und merken aber dabei teilweise nicht, dass sie überdrehen in diesen Handlungen. Und aufgrund dieses Hinterherlaufens von vielleicht immer höher, besser, schneller, weiter, um eben es meiner Familie gut gehen zu lassen, übersehen sie, dass ihr Einsatz möglicherweise auch daran bestehen kann, für die Familie da zu sein in Form von Zeit. Eben Fußballspiel des Sohnes, mit der Frau eine Date-Night machen und so weiter. Und das ist eben was, das ist auch so ein unbewusstes Programm, was abgespielt wird, wo ganz erstaunt dann drauf reagiert wird, so, ach wie, ich dachte, das ist mein Auftrag. Ne, so ein innerer Glaubenssatz ist das oft. Das wollte ich nochmal da hinzufügen zu dieser Thematik.
Das kann ich 100% nachvollziehen.
schon mal wahrgenommen.
Ja. Und es ist anstrengend tatsächlich. Diese Muster, in die man tappt, ob die jetzt gut oder schlecht sind, aber zumindest mal tappt rein.
Das ist im Grunde auch schon die Antwort auf deine Frage, die du gerade gestellt hast. Es geht nämlich genau darum, sich dessen bewusst zu werden, okay, wie handle ich und was für Muster stecken dahinter? Und wie gesagt, passt das für beide oder was ist das, wo wir beide für angetreten sind? Also an welchem Strang ziehen wir gemeinsam?
Was war das Leben, was wir gemeinsam führen wollten? War das so?
Ja. Eigentlich müsste über die Zeit, gerade bei diesem anspruchsvollen Unternehmerdasein, auch immer wieder ein Abgleich stattfinden. Sind wir denn noch gemeinsam auf dem Weg? Oder ist einer schon mal so ein bisschen abgebogen auf einer Seitenspur vielleicht unterwegs? Da rede ich jetzt nicht davon, dass jemand eine Affäre hat, sondern einfach nur eben, ist das wirklich das gemeinsame Leben, was wir so leben wollten? Vielleicht braucht die Familie ja gar nicht so einen hohen Lebensstandard. Ne? Sie wurde gar nicht gefragt, möglicherweise. Ne? Alles Hypothesen. Aber der Unternehmer ist so am Machen und Rödeln. Und er wird ja auch belohnt. Er hat ja einen wahnsinnigen Erfolg. Und deswegen ist das ja auch so ein Rad, was sich immer weiter dreht und auch schneller dreht.
Auf ein Wort.
Wenn man die Signale erkennt und sagt, irgendwas läuft jetzt nicht mehr so ganz rund, wo fängt man denn dann an, es wieder rund zu kriegen?
Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Die Problematik ist, man ist mit sich selbst beschäftigt, mit seinem Business oder dann eben entsprechend mit seiner Einsamkeit. Und sobald man anfängt, sich wieder für den anderen zu interessieren, ernsthaft nachfragt und hinhört, dann geht es schon los, dass wieder eine Verbindung entsteht. Verbindung entsteht immer durch Kommunikation. Und wenn die wegfällt, dann wird es schwierig. Das heißt, das Interesse aneinander, wie mag es einem gehen? Hey, was wollen wir zusammen vielleicht mal machen? Wie fühlst du dich gerade? Ja, ist es schön? Geht es dir gut? Ja, das sind, glaube ich, ganz, ganz wesentliche Punkte, um immer wieder eine Verknüpfung aufzubauen, wenn man sich dann ein wenig aus den Augen verloren hat.
Ich würde da gerne noch mal einhaken. Ich finde aber, der Schritt dahin ist ein riesiger Schritt. Deswegen würde ich jetzt nicht einfach sagen, es ist ganz einfach. Natürlich, eigentlich ist miteinander sprechen einfach, aber wir gehen ja davon aus, dass dieses Paar schon wirklich lange in einem Muster drin ist und sich das so aufgebaut hat. Und es geht ja nicht wirklich schlecht. Ne? Materiell ist vielleicht alles super toll. Man kann schöne Urlaube machen. Die Statusfotos auf Instagram und auf WhatsApp sehen toll aus. Es würde ja niemand vermuten, dass da vielleicht so ein bisschen der Wurm drin ist oder sich der Wurm so anschleicht. Und mein Erleben ist, dass alleine dieser Gedanke so von, oh, hier könnte was nicht in Ordnung sein, schon so viel Angst einjagt, dass der erstmal weggeschoben wird. Und es kostet eine große Portion Mut und Überwindung vor sich selber, wirklich mal wahrzunehmen, oh, vielleicht ist es doch nicht so gut hier. Und der nächste große Schritt, der viel Mut erfordert, ist, das dem Partner mitzuteilen. So nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt drüber rede, dann ist es ja vielleicht erst da. Vielleicht hat der Partner auch gar nichts. Vielleicht ist ja eigentlich alles in Ordnung und ich male den Teufel an die Wand und mache dann erst die Büchse der Pandora damit auf. Und dieser,
ja, genau, das... Die lag mir auch gerade auf der Zunge nach dem Motto, wenn man jetzt da jetzt irgendwie so einen Zündfunken dran, ja, halten, dann haben wir dann riesen Stress und den kann man gerade sowieso nicht ein, weil man hat ja eh keine Zeit.
Genau.
Da kann man den Stress schon gar nicht brauchen.
Und das, ja, finde ich das Schwierige. Ne? Also natürlich der Schritt, den du genannt hast oder die Dinge, die man tun kann, das ist ja schon, da ist ja schon möglicherweise die Erkenntnis davon, wir haben uns entfernt voneinander, noch gar nicht, wir haben ein Problem, aber irgendwas stimmt da nicht so richtig. Und das kann man ja auch wunderbar im Alltag wegdrücken. Und deswegen passiert erstmal lange nichts.
Aber das ist genau das Gemeine. Die Lösung ist eigentlich so einfach. Nur es steht einem was im Weg, dass man da hinkommt. Und was das ist, das ist die Frage.
Und das
gilt es immer noch mal aufzudröseln, damit wir halt einfach ein Stückchen weiterkommen und wieder zu den einfachen Mitteln kommen. Dass uns die Frage nach dem, hey Schatz, wie geht's dir? Was ist bei dir los? Wie war dein Tag? Solche banalen Dinge, völlig banalen Dinge, wieder völlig selbstverständlich und zwar ernsthaft zu fragen.
Die meisten Paare kommen leider zu spät.
Bevor wir weiter in die Lösungen gucken, gucken wir mal dahin, wie seid denn ihr eigentlich dahin gekommen, wo ihr jetzt seid, dass ihr das mit den Beziehungen von Unternehmern aktiv auch in die Begleitung bringt. Was ist denn eure Geschichte bis dahin? Der Podcast heißt ja Wegebedarf, da ist man ja irgendwie hingekommen. Wie seid ihr denn da hingekommen?
Ja, also bei mir war es einfach so, lange Beziehungserfahrungen verschiedenster Natur, und immer wieder ordentlich vor die Wand gerannt, dann zeitgleich auch mit dem Unternehmertum begann und ja, merkte einfach nur, das funktioniert so nicht. Ich bin nicht glücklich, das Geschäft funktionierte, aber Beziehung war der für mich tatsächlich wichtigere Punkt und ich wollte dem Ganzen auf den Grund gehen und habe da ja doch sehr viel Zeit verbracht, um da viel zu lernen. Ja, und nach ging es schlicht und ergreifend besser, weil ich mehr verstanden habe, mich mehr reflektieren konnte und vor allen Dingen für mich auch klar gekriegt habe, welche Dinge sind mir wichtig. Die können natürlich völlig unterschiedlich sein, aber dazu braucht man eine Bewusstheit, um hinzuhören. Ich war dominiert durch Glaubenssätze, durch Annahmen, wie die Welt aussieht, aber häufig ist sie nicht unbedingt so, geschweige denn für alle so.
Ja, ich habe ein ähnliches Erleben. Ich habe meine erste Ehe an die Wand gefahren, gemeinschaftlich natürlich mit meinem ersten Ehemann. Und wir haben es eben nicht hinbekommen. Und ich hätte mir damals sehr gewünscht, dass ich Unterstützung gehabt hätte. Weil das, man weiß es nicht, vielleicht wäre die Ehe ja zu retten gewesen, ne, wenn wir beide gleichermaßen offen zu einem richtigen Zeitpunkt tatsächlich eine Beratung in Anspruch genommen hätten. Und ich habe damals auch gemerkt, die Hürde ist recht groß, sich einzugestehen, man kriegt es alleine nicht hin. Das ist ein ganz, ganz, ganz schwerer Schritt, weil das ja vielleicht auch als Nahtscheitern wahrgenommen wird, so nach dem Motto, wieso schafft ihr das nicht? Und für einen selber das zu sagen, das ist sehr hart. Und noch härter ist es natürlich eigentlich, in eine Scheidung zu gehen. Und deswegen ist mein persönliches Anliegen, Menschen dabei zu helfen, eben nicht unbedingt in diese Richtung gehen zu müssen, sondern auch das Signal zu geben, man kann was tun, man kann wieder zusammenfinden, wenn beide den Wunsch dazu haben. Und das ist das, was mich jetzt eben persönlich antreibt. Nach dieser Ehe, die gescheitert ist, habe ich auch noch die ein oder andere Beziehungserfahrung gehabt, habe wahnsinnig viel gelernt über mich, über meine Muster. Warum bin ich vielleicht auf den gleichen Typ Mann immer angesprungen, der mir vielleicht gar nicht gut getan hatte? Das ist also auch sehr, sehr spannend. Habe ich sehr viel über mich gelernt und habe jetzt das Glück, dass ich mit Nassau in der zweiten Ehe verheiratet bin und wir eine Beziehung tatsächlich auf Augenhöhe führen können. Dadurch, dass wir beide unsere Coaching-Hintergründe haben, haben wir aber auch eine Menge Wissen. Dafür profitieren wir sehr und führen eine sehr erfüllende Beziehung auf Augenhöhe und haben einfach den Wunsch, das auch zu zeigen, das ist möglich, man kann da hinkommen, das können auch andere schaffen.
Das Gemeine ist halt, das ist wie mit der Kindererziehung. Wir gehen alle davon aus, das macht man irgendwie, das können wir. Dummerweise muss man alle Dinge lernen und vor allen Dingen auch Beziehungen. Und die haben wir im Regelfall von unseren Eltern gelernt. Und das ist meist nicht unbedingt das ideale Vorbild.
Ja, da hat man wahrscheinlich ein paar Muster adoptiert, ja, die unreflektiert vielleicht gar nicht so gut sind. Und eine Befürchtung, die ich ja mal hätte, wäre, wenn man dann so mit Psychologen und anderen und wie auch immer die Therapeuten, wie die alle heißen, das überwiegend so alte Wunden aufreißt und irgendwie Sachen hochköchelt und die Feindbilder verstärkt und dass das alle Theorie ist und dass man ja als Unternehmer eh nicht verstanden wird. Da würde ich sagen, da hat also zumindest mal, wenn ich von mir ausgehe, würde ich sagen, da habe ich aber viele gepflegte Feindbilder.
Ja. Nachvollziehbarerweise.
Ja, ganz.
Wer nicht,
genau. Und deswegen gute Frage, wer nicht, das wird ja unseren, dem ein oder anderen lieben Hörer auch so gehen, zu sagen, so Therapiegespräche und Coaching, da so Seelenstriptease und Couch und Sofas und Ich-Botschaften und Wattebäuchen werfen und was es da alles so gibt. Und am Ende ist es dann noch schlimmer wie vorher, hat nur viel Geld gekostet und am Ende, wie geht er dann damit um? Was ist denn anders? Wie macht er denn das so aus Unternehmersicht? Warum kann man sich auf euch besser einlassen? Sagen wir mal gleich direkt so gefragt.
Ich denke, das liegt einfach daran, erstmal interessieren wir uns wirklich für das Gegenüber. Und durch unser eigenes Unternehmertum haben wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Verständnis dafür. Es geht letztlich nicht um uns, sondern es geht um den Coachee an der Stelle. Ja, und wir begegnen dem mit ganz viel Interesse und Wohlwollen. Ich glaube, das sind die Hauptgewürze, die es dazu braucht.
Und ich glaube auch mit einer Menge Bodenhaftung, Humor und Blick für die Situation. Und ich glaube, das geht möglicherweise dem einen oder anderen Therapeuten vielleicht ab. Da möchte ich jetzt gar nicht irgendwas Negatives sagen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir selber so mitten aus dem Leben kommen, können wir uns sehr gut hineinversetzen in das, was das Paar mitbringt. Und ich glaube, das ist ein großes Plus einfach.
Ja, man muss verstehen, wie so Unternehmertum ist, also mit diesen vermeintlichen oder wirklichen Verpflichtungen und wo sind die Handlungszwänge und wo sind die Muster, auf die man wieder reinfällt oder mit euren frühwaren Symptomen, die ihr eben schon genannt habt. Unsere geregelte Arbeitszeit und so Sachen, da haben wir ja ganz viele merkwürdige Randbedingungen als Unternehmer, die manchmal ja der pure Luxus sind und manchmal auch der pure Stress. Das kennt man ja auch beides. Also es ist ja schon so, dass es gar nicht so einfach ist. Wenn man da so methodisch dran geht, gibt es da so Vorgehensweisen, die ihr gerne erfolgserprobt nutzt?
Könnte man theoretisch, sind wir eigentlich nicht so ein Fan von, weil wir dann mit einem Konstrukt quasi, also mit einer Methode über den Coachee uns stülpen sozusagen. Eigentlich sagt der Coachee, wo es lang geht, weil der hat ja sein Problem und der möchte ja was ändern. Und deswegen ist er entscheidend. Und wir versuchen mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl den entsprechenden Spiegel darzustellen, um das zu finden, was ihm weiterhilft.
Also es ist natürlich so, dass wir einen theoretischen Methodenkoffer haben und es gibt ja auch immer Menschen, die brauchen Sicherheit im Sinne von, was steckt denn da für eine Ausbildung dahinter? Ist das jemand, der was kann? Denkt der sich nur was aus? Ne, gibt es auch und natürlich haben wir diese Methoden, bringt jetzt nichts, die runter zu erzählen, weil das eben immer eine individuelle Geschichte ist, denn es ist ja nicht so, dass wir ein Ziel für das Paar haben, was kommt. Interessanterweise haben wir auch Einzelcoaches, witzigerweise, die an ihrer zum Beispiel Beziehungsfähigkeit oder mit sich selber arbeiten wollen, um eine bessere Beziehung führen zu können. Das ist nur am Rande. Aber es geht eben darum, zu gucken, okay, wo steht ein Klient und wo möchte der hin? Und dann kann man sozusagen seinen Methodenkoffer auspacken und sagen, ah, ich glaube, diese Methode ist passend. Aber das ist ja nicht sinnvoll zu sagen, wir machen es immer so, weil jede Situation ist anders. Ne?
Deswegen, das war jetzt auch die Wunschantwort. Dass es natürlich kein Standardschema X gibt, sondern das ist natürlich individuell geguckt ist, wo stehen die Leute gerade und wo müssen wir die abholen und wo wollen die hin?
Ich glaube, was aber alle gemein haben, und das ist das, was Masao eben sagt, oder sag ich mal, unsere Herangehensweise, ist eben, dass wir uns als Coaches sehen als eine Art Spiegel. Dass wir sehr viel spiegeln und dadurch den Coachee dazu bringen, eben wirklich bei sich selber zu gucken. Weil selbst wenn wir mit einem Paar arbeiten, muss jeder für sich selber erstmal checken, wie ticke ich denn eigentlich? Das ist der wichtigste erste Schritt, um das da ranzukommen und das zu verstehen. Mhm. Und weil das dann die Basis ist und sagen, okay, und jetzt mein Partner oder Partnerin, und wie tickt die denn? Und wie kriegen wir das wieder gut zusammen oder übereinander?
Hört sich gut an. Was wäre denn nochmal zurück in die Wunschsituation, wenn es jetzt ganz super toll liefe? Was wäre denn dann alles anders?
In der Paarbeziehung meinst du? Mhm. Ich fände es ganz wichtig, dass ein Paar sich die gemeinsame, vielleicht ideale Welt malt. Das ist ja für jeden anders. Mhm. Na, es gibt ja. Vielleicht Paarbeziehungen, da ist eben diese Art von Aufteilung, wie der wenn es der Unternehmer, der Mann ist, eben, ne, der ist wirklich derjenige, der tatsächlich dafür sorgt, dass es materiell allen gut geht und die Frau ist damit happy und einverstanden. Okay, ne, ob das in der Tiefe sinnvoll ist, bleibt jetzt nochmal dahingestellt. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Aber wenn es das Modell ist, was beide fahren wollen, okay, wunderbar. Ne, wenn die beiden sich da erstmal gut aufgehoben fühlen. Aber es geht ja darum, eben das gemeinsame Bild zu malen. Und das kann eher grün, rot, blau oder schwarz aussehen. Aber es geht eben um die gemeinsame Vision. Und da muss man hinkommen.
Das ist genau der Punkt. Es geht um die gemeinsame Vision. Der erste Teil, den du genannt hast, das ist ja sowas Ähnliches wie ein Geschäft. Ich bringe Geld rein, du kümmerst dich um den Rest. Insbesondere Kinderaufzucht. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, fällt dann ein Teil weg. Und schon ist das Geschäft nicht mehr richtig existent, dann wird es schnell schwierig, weil dann das Ganze ja irgendwie gefüllt werden muss. Insofern ist ja die
Gemeinsamkeit. Habe ich auch gedacht. Schöne Wortwahl.
Ja, aber dann, es geht halt wirklich tatsächlich um die gemeinsame Vision. Jeder ist für sich eine einzelne Person und man hat einen Wir-Raum, nämlich den gemeinsamen Raum. Und den gestaltet man gemeinsam. Und es geht halt um die Gestaltung und nicht um die Rollenübernahme von irgendetwas. Das ist sicherlich möglich, solange die Rollen existent sind, das Geschäft sozusagen besteht. Wir sind ja hier im Business-Kontext. Aber das ist nicht unbedingt tragfähig auf Dauer, wenn das Geschäft als solches sozusagen erfüllt wurde und dementsprechend eine Neuverhandlung braucht.
Mhm. Jetzt habt ihr ja eben gesagt, es gibt ausnahmsweise auch einzelne Menschen. Und wenn jetzt der Normalzustand ist, kommt ein Paar auf euch zu. Was macht er denn mit denen so Schritt für Schritt? Wie geht er denn da so dran?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Also erster Schritt ist natürlich, sagen wir mal, erstmal ganz nüchtern eine Bestandsaufnahme machen. Na, wir wollen ja schauen, wo stehen die beiden miteinander, wie tief ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, sage ich jetzt mal. Sind wir auf einer Ebene, wo das Paar gar nicht mehr miteinander sprechen kann und fast sozusagen jedes Wort schon negativ besetzt ist vom anderen? Und ne, sind wir auf der Ebene unterwegs oder sind wir auf der Ebene unterwegs von, das Paar kann miteinander sprechen, aber merkt, es hat ein Thema, was nicht gut funktioniert. Entweder man kriegt sich die ganze Zeit bei der Kindererziehung in die Haare, Sexualität findet nicht mehr statt oder Ähnliches. Und da machen wir, wie gesagt, erstmal eine Bestandsaufnahme. Das ist erstmal ganz klassisch ein Fragebogen, den jeder bekommt, den auch jeder für sich ausfüllen soll, damit wir eben auch sehen können, wie ist denn die Wahrnehmung bei dem einen Partner und bei dem anderen. Und aufgrund dieser Informationen, die wir bekommen, machen wir dann eine gemeinsame Sitzung, wo wir mit beiden sprechen und sagen, so ist unsere Wahrnehmung, da und da steht ihr. Und das so ein Abgleich zu machen, ne? Ob das, was wir aus diesem Fragebogen gezogen haben, auch stimmt mit dem, wie das Paar das wahrnimmt. Und ab da geht's eigentlich schon los. Und dann guckt man eben, wo geht die Reise hin? Sind es Einzelsitzungen mit den einzelnen Paaren eher? Oder ist es hilfreicher, wenn man beide zusammennimmt? Manchmal ist es auch so, dass Paare besser, sagen wir mal, vielleicht auf mich ansprechen, besser auf Masao oder jeweils themenbezogen. Ne? Das meinen wir eben auch mit dieser Individualität.
Ach, spannend. Also es ist ja auch schon mutig, sich dann so einzulassen, oder? Das ist ja schon so...
Ja, wird man sehr, ja.
So ein bisschen flapsig ausgedrückt, so Seelenstriptease oder so. Man muss sich ja dann, macht dich nackig, das FKK-Prinzip oder Sauna-Prinzip. Ja. Funktioniert ja sonst nicht, oder?
Absolut nicht. Das Witzige ist, dass eine wirklich tiefe Beziehung genau das erfordert. Wir sind eigentlich nichts anderes als ein Spiegelbild oder Übungsball, um genau das zu tun. Ein Seelenstriptease zu begehen, sich selbst zu begegnen mit deinen ganzen Sachen, die man sich nicht anschauen will. Und ja, das ist eigentlich ist es das Übungsfeld. Denn wenn sich zwei wirklich ernsthaft begegnen, also authentisch miteinander sind, können sie auch aufeinander eingehen. Nur wenn man voneinander nicht wirklich weiß, was ist da, das heißt, der andere hat es einem gesagt, sondern wir es uns nur denken, hat das mit der Realität im Regelfall nicht so sehr viel zu tun. Und man malt sich sein Bild halt zurecht, so wie, naja, wie es einem gefällt halt.
Ja, das ist gar nicht so einfach, oder? Wie lange dauern so Begleitungen von euch, wenn ihr so ein paar vertrauensvoll in eure Hände nehmt?
Nochmal kurz, wie du sagst, Ulrich, das ist ein Riesenschritt, den die Paare da tun. Ja. Und das muss man einfach auch mal anerkennen. Das ist erfordert wirklich viel Mut und auch einen großen Willen, was zu verändern und auch mal bei sich in die dunklen Ecken zu schauen, ne, die man sonst ganz gern vielleicht nochmal so unter den Teppich schiebt. Das ist schon nicht so einfach. Aber am Ende lohnt es sich. Also man sollte auf jeden Fall, wenn man das vernünftig angeht, in 3 Monate einplanen. In den 3 Monaten kann man schon einiges machen. Hängt natürlich aber auch immer von der Bereitschaft, von der wirklichen Offenheit der Menschen ab. Ne? Wenn man jemanden hat, der dann doch irgendwie blockt und man merkt, da geht's nicht so wirklich weiter. Am Ende des Tages hängt es immer an den Paaren. Wenn die es nicht wirklich wollen, dann passiert auch nichts. Dann passiert auch nicht in 3, 6 oder 9 Monaten. Ne, das ist natürlich sehr unterschiedlich.
Mir fällt nur das Wort Umsetzung ein, was ja im Zusammenhang mit Coaching und Business extremst dominant ist, ist letztlich nichts anderes.
Ja. Vielleicht kann man manchen Unternehmer damit kommen, dass es ein Projekt ist.
Projektbeziehung. Okay, jetzt.
Projekt Eherettung.
Stepstones setzen und dann irgendwie...
Meilensteine und alles, und genau. Und
so. Nee, das ist natürlich jetzt zu mechanistisch. Aber tröstlich ist ja, wenn er sagt, nee, so 3 Monate geht schon was, wenn die sich öffnen. Und natürlich, wenn sie sich nicht öffnen, ist 9 Monate auch keine Zeit, weil dann kannst du es gleich vergessen. Also, oder?
Genau. Also das ist für uns auch wichtig, dass wir bei den Paaren die Bereitschaft sehen, wirklich was zu tun. Also wir würden auch eher Klienten ablehnen, bei denen es wirklich an offensichtlicher Umsetzungswillen mangelt.
Ja, obwohl ich nicht glaube, dass die sich melden würden. Also die wollen ja schon irgendwie. Die Frage ist halt, ob es eine Grundlage wirklich gibt. Und manchmal ist auch eine Trennung unter Umständen sinnvoll. Aber das können die Coaches quasi nur für sich selbst herausfinden.
Ja, ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendein Ziel haben im Sinne von, das muss geflickt werden oder nicht, sondern wir sind dann bei dem Paar quasi.
Ihr seid der, das ist eine gemeinsame Entdeckungsreise auch, ne?
Genau.
Gibt es Dinge, die man schon mal als Tipp mit auf den Weg geben kann, so um unnötige, in Anführungszeichen, Eskalationen zu vermeiden, bevor sich Dinge zu sehr aufhitzen? Kann man schon mal hier über den Äther auch den unseren Zuhörern mal das eine oder andere mitgeben, so zum Selbstversuch daheim, um, nennen wir es vorsichtig, deeskalieren.
Meinst du, wenn schon sozusagen eine Krise da ist oder im Vorfeld?
Gerne beides natürlich.
Ja, also im Vorfeld, da würde ich gerne das aufgreifen, Masao, was du sagtest. Wenn man einfach merkt, oh Mensch, wir verbringen wir echt wenig Zeit miteinander oder wir haben wenig Zeit, einfach wirklich sich mal ein paar Minuten am Tag nehmen und sich mit dem Partner wirklich in Ruhe hinsetzen, den einfach mal direkt anschauen und sagen, wie geht es dir? Na, das ist eine unheimlich mächtige Frage. Da kann auch einiges passieren. Vielleicht bricht der Partner in Tränen aus. Entweder weil er sich freut, weil er so gesehen wird, oder weil es ihm einfach wirklich schlecht geht. Also wirklich diese, einmal so diese direkte Nähe und Kontaktaufnahme, das ist schon was, was man auch in 5 Minuten am Tag hinbekommen sollte. Wenn diese Minuten nicht da sind, dann hat man eh schon ein Problem, meiner Meinung nach.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Ich glaube, wie geht's dir, ist im ersten Step gern lapidar und wird dann mit einem Lächeln beantwortet und man sagt, gut.
Ich meine nicht, wenn die Antwort ist, ja, alles gut.
Ja, genau. Ja, die Frage ist, wie geht's dir ja, wirklich? Genau. Und das Schwierige ist halt, dass die Worte nicht das Entscheidende sind, sondern ja, die Intonation und vor allen Dingen die Gestik, Mimik und Gestik, dass der andere sich wirklich gesehen fühlt, dass der fragt, es wirklich hören will. Genau. Augenkontakt, all diese ganzen einfachen Sachen eigentlich, sich wirklich Zeit zu nehmen und dann wirklich hinzuhören. Ich glaube, das ist eigentlich der größte Hebel überhaupt.
Und wenn es dann schon mal, also das ist nachvollziehbar, und wenn es dann vielleicht bis jetzt an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder eskaliert, weil ein Wort gibt es andere und es gibt ja so Triggerpunkte, so frühes HB-Mädel geht dann in die Luft. Wie kriegt man so Situationen deeskaliert?
Die kriegt man dadurch deeskaliert, indem man ein Stückchen auseinander geht, sich ein paar Minuten Zeit nimmt, sich verabredet, lass uns kurz beruhigen, wir reden in 10 Minuten nochmal, probieren es nochmal, oder man sucht sich, sagt, okay, lass uns schauen, dass wir versuchen, erstmal wieder einen schönen Zustand herzukriegen, also eine bessere Stimmung, dann sieht die Welt schon ganz anders aus und dann kann man auch wieder besser miteinander reden, weil die Stimmung maßgeblich entscheidend ist dafür, wie wir miteinander in Interaktion treten.
Und damit ist nicht gemeint, dass der eine Türen knallend aus dem Raum rennt, sondern dass es tatsächlich eine Art Verabredung ist mit, wir merken, wir sind hier gerade beide sehr aufgewühlt und wir sind nah dran, Dinge zu sagen, die wir vielleicht danach direkt schon bereuen. Wenn man merkt, man ist an so einer Kante, was ja jeder von uns mit Sicherheit auch kennt, dann wirklich einmal kurz durchatmen und sagen, ich merke, wir sind beide sehr aufgewühlt. Wollen wir in einer halben Stunde nochmal weitersprechen? Ne, sowas hilft schon enorm, bevor Dinge gesagt werden, die man, wie gesagt, dann im Nachgang möglicherweise bereut.
Und ganz wichtig ist, sich wirklich die Transparenz zu schaffen. Okay, warum mache ich das jetzt? Weil ich mich beruhigen muss. Und wir treffen uns dann wieder. Weil wenn ich sowas nicht ausspreche, sondern einfach abdampfe, was leider sehr, sehr häufig vorkommt, schafft das unheimlich viel Verunsicherung bei dem anderen Part. Und dementsprechend steigt der Stresslevel und man beruhigt sich nicht. Und dann wird es auch dann nochmal zusätzlich.
So bei Milovic-Theater wäre ein Türenknallen-Abgang.
Ja.
Genau.
Abgang im Streit.
Der Klassiker. Ich habe im Vorgespräch einen schönen Satz gesagt, der hieß, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Das wäre vielleicht ein guter Abrunder zum Schluss, weil wenn jemand mit euch Kontakt aufnehmen will, eure Kontaktdaten haben wir ja in den Shownotes ohnehin verlinkt und so ein bisschen einen Einblick in das, was ihr tut, haben wir ja hoffentlich gegeben. Und dann wäre ja die Frage, was ist denn mit dem Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung? Wäre vielleicht ein guter Abrunder zum Schluss, oder?
Bist du das, also ich?
Du, mir wird gerade ganz warm.
Das Liebe, wir sprechen alle von Liebe und es ist so unheimlich schwer greifbar. Es ist eigentlich eher ein Gefühl, was wir in uns haben, was wir nicht wirklich definieren können, was viel multifaktoriell ist. Aber wir entscheiden uns, dieses Gefühl zu pflegen und dazu braucht es so fürchterlich viel, nämlich mich für eine entsprechende Person, die mich irgendwie fasziniert, mir was bedeutet zu entscheiden und dafür auch etwas zu tun, mich zu öffnen, mich zu zeigen. Und aus dieser Komplexität heraus entsteht sowas wie ein Ruhepol, ein Energieort, der mir einfach ein Wohlgefühl verschafft. Und irgendwie sowas in der Art ist es. Es lässt sich sehr schwer in Worte fassen. Also ich selbst würde es vielleicht noch ein bisschen für mich anders formulieren. Aber deswegen, ich muss mich entscheiden, das zu wollen. Es ist keine Erwartungshaltung, die ich haben kann, irgendwas, was ich bekomme, sondern es ist etwas, was in mir stattfindet. Deswegen ist es eine Entscheidung.
Marin, dir liegt es auf den Lippen, erzähl.
Nein, ich habe gerade dem gelauscht, weil ich aber sehr glücklich bin, dass ich diesen Mann an meiner Seite habe. Ja, wir haben uns einfach füreinander entschieden und möchten diese Liebe, die wir haben, auch pflegen. Und das finde ich, das hört sich vielleicht ein bisschen hart an, aber für die Liebe sollte man auch was tun. Das ist nichts, was einfach so da ist oder da bleibt, sondern die möchte gepflegt werden. Und deswegen ist es eigentlich wie so ein Gärtchen, ne, was du hegst und pflegst. Du möchtest auch, dass es schön ist und da tust du auch was für. Und so ist es meiner Meinung nach mit der Liebe auch.
Ja, und wenn man sich da, wenn man es geschickt anstellt, dann wächst die und das ist total klasse.
Ein wundervolles Schlusswort. Sehr schön, sehr gewinnend. Vielen Dank euch zwei für die Insights, auch einen kurzen Step in euer Leben und in das, was ihr für andere tut. Und gerade für Unternehmer, die ja ihre ganze Energie permanent in Andauern brauchen, die können daheim keinen Stress gebrauchen oder andersrum. Was nützt der ganze Erfolg, wenn man daheim den auch nicht genießen kann?
Ich glaube, dass es sogar ein Erfolgsfaktor ist, dass man sogar produktiver sein kann, wenn man ein liebevolles Zuhause hat.
Mit Dopamin und Adrenalin und was da alles so fließt, genau.
Mit allem. Und ein bisschen Spaß und Freude einfach.
Mit Spaß und Freude. Ich sage ganz herzlichen Dank und wenn ihr, liebe Hörer, wenn ihr die beiden kontaktieren wollt, dann gerne, dann könnt ihr ja gucken, was ihr früh oder noch deeskalierend oder wieder aufbauend denn für euch tun könnt, weil das ist ja ein Riesenfaktor für eure Lebensqualität. Also herzlichen Dank und habt eine gute Zeit.
Vielen Dank an dich, Uli.
Vielen Dank.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.